Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Boer und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
Unser Gast heute, wir haben sie auch schon kurz gesehen, ist Tijen Onaran. Sie ist mit ihren Initiativen immer wieder auf Titelseiten von Zeitschriften zu sehen und wahrlich ein Star im Internet, vor allen Dingen bei LinkedIn. Mit ihren Unternehmen Global Digital Woman vernetzt sie weibliche Führungskräfte. So trägt Onaran dazu bei, dass mehr Frauen in Managementverantwortung kommen. Sie berät für Unternehmen, die diverser und vielfältiger werden wollen, also auch mit der Zeit gehen. Durch die Pandemie ist aber der Prozess in Stocken geraten. Sie sagt, die Krise hat fehlende Gleichstellung und Gleichberechtigung transparent gemacht. Guten Morgen, Tijen Onaran.
Guten Morgen, ich freue mich.
Bevor wir mit Ihnen über Frauen in weiblichen Führungspositionen sprechen, zurück zu dir, lieber Jochen. Was beschäftigt dich heute besonders und sind die RKI-Zahlen noch da?
Die RKI-Zahlen sind noch da. RKI vermeldet heute 12.004 Neuinfektionen, das sind 581 weniger als vor einer Woche. Die 7-Tages-Inzidenz liegt jetzt bei 23 und bei uns an der Essener Uniklinik hält der Trend auch an. Die Patientenzahlen nehmen ab. Wir versorgen aktuell nur noch 12 Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen. Mich beschäftigt heute ein Gespräch, das ich gestern mit dem Inhaber eines großen Familienunternehmens führte. Über das Thema der Ungeimpften hatte ich ja bereits vor 3 Wochen in unserer Chefvisite gesprochen und die Politik dabei aufgefordert, Regelungen zu schaffen, wie mit dieser Situation eben umgegangen werden kann. Mir warf man dann auf diese sachliche Beschreibung hinvor, ich würde Ungeimpfte diskriminieren wollen. Es entbrannte ein Shitstorm, in dem man mich als KZ-Arzt bezeichnete und vieles andere mehr. An dem von mir angesprochenen Problem allerdings hat sich nichts verändert. Der Familienunternehmer nannte mir unter anderem 3 Fragen, die ihn aktuell beschäftigen. Erstens: Kann ich als Arbeitgeber meine Beschäftigten auffordern, mich kontinuierlich über den Status ihrer Immunisierung zu informieren? Was ist mit Impfung? Was ist mit Genesung? Was ist mit Testung? Welche Rolle nimmt zum Beispiel die Betriebsärztin mit ihrer ärztlichen Schweigepflicht dabei ein? Zweitens, muss ich als Arbeitgeber die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Geimpfte und Nichtgeimpfte voneinander getrennt arbeiten, beziehungsweise ihre Pausen ohne Mund- und Nasenschutz bei Kaffee und Essen getrennt voneinander verbringen? Und drittens, ist der Arbeitgeber verpflichtet, bei Nicht-Einverständnis zur Testung alternative Arbeitsplätze anzubieten? Allein diese 3 Fragen verdeutlichen die Notwendigkeit von Klärungen aus Sicht aller Mitarbeitenden eines solchen Unternehmens quer durch die verschiedenen Beschäftigungsbereiche. Diese Unklarheiten aussitzen zu wollen, das ist für alle Gruppen zum Schluss unbefriedigend. Jetzt freue ich mich aber auf Frau Onaran und ihr Engagement für mehr weibliche Führungskräfte. Zuvor aber noch kurz zu dir, lieber Jens. Was geht dir durch den Kopf?
Ja, das Thema Impfverweigerer bedarf ganz sicher Lösungen. Hier Klartext zu reden braucht Mut und Überzeugungskraft. Die Anonymität des Netzes befeuert Hetzjagden und Verleumdungskampagnen. Wer für Impfstoffe eintritt, wird diffamiert, sogar als Mörder bezeichnet. Davon hat in der Chefvisite auch schon Schauspielerin Uschi Glas berichtet, die in einer Werbekampagne für die Bundesregierung auftritt und für Impfungen wirbt. Jochen, was ist bei dem Shitstorm gegen dich konkret passiert und wie hast du reagiert?
Also die Spannbreite war wirklich hoch. Die reichte von eben meiner Bezeichnung als ich sei Nazi-Arzt und mit Bezug auf die Nürnberger Prozesse. Man würde mir jetzt den Prozess machen, man vergesse nie. Und das ging aber hin bis vollkommen zu absurden Forderungen, zum Beispiel Impfverweigerer in Lager zu sperren und sich dann deren Arbeitskraft quasi zum Nutze zu machen. Also ich möchte das hier nochmal klarstellen, weder dieser eine Auswuchs, irgendwelche rechtsradikalen noch erkennbare linksradikalen Gedanken, werden von mir absolut und aufs Schärfste abgelehnt. Was natürlich das mit einem macht, ist, dass einen das mit Sorgen umtreibt, das schüchtert einen auch gewissermaßen ein. Was mich aber auch mit Sorgen erfüllt, ist, dass die anderen immer schweigen und sich eben dazu gar nicht äußern. Ich glaube nur, dass das Aussitzen wollen, auch gerade von diesen Aktivitäten im Netz, der falsche Weg ist. Das haben wir auch über die letzten Jahre jetzt gesehen. Und das sollte doch mal so manchem zu denken geben.
Tijen Onara, Sie sind Social-Media-Experte. Können Sie uns erklären, wie so ein Shitstorm funktioniert, was da passiert?
Also wenn ich das höre, dann wird mir ehrlich gesagt ganz mulmig zumute. Und es ist natürlich ein Phänomen, das ich auch beobachte. Seit Ausbruch der Pandemie bewegen wir uns in wirklich sehr hochemotionalen gesellschaftspolitischen Zeiten. Das sieht man, sobald man irgendwas postet, übrigens über alle Kanäle hinweg. Sie haben es vorhin erzählt, ich bin ja auch auf LinkedIn vor allem sehr stark unterwegs. Und LinkedIn war lange Zeit so das Business-Netzwerk, wo man gesagt hat, hier ist die Welt noch in Ordnung. Also die Leute melden sich mit ihrem klaren Namen an, man sieht, wo sie arbeiten, aber da ist die Scham und Scheu auch gefallen. Also gerade wenn es um hochpolitische Themen geht und Corona und die Pandemie ist ein politisches Thema, weil es uns alle betrifft, weil es alle Lebens- und Arbeitsbereiche betrifft, da sieht man dann, dass doch wirklich die Emotionen, ja, dass bei den Emotionen hoch heiß hergeht. Und wie funktioniert so ein Shitstorm? Shitstorm hat ja leider diese Unwägbarkeit in sich. Das bedeutet, in dem Moment, wo ich eine Aussage treffe, kann ich ja, habe ich es noch gar nicht inkludiert, dass es auch ein Shitstorm impliziert. Also ich habe es noch gar nicht im Kopf. Ja, ich kann natürlich bei gewissen Themen, wie zum Beispiel beim Thema Emanzipation oder Feminismus oder auch Nachhaltigkeit, kann ich schon vordeklinieren, dass es eventuell einen Shitstorm gibt oder auch beim Thema Frauenquote zum Beispiel. Aber bei so Äußerungen wie, wie wir in Zukunft zusammenarbeiten oder leben werden, das haben, glaube ich, viele Menschen nicht im Blick. Und diese Unwägbarkeit führt dazu, dass man sich unsicher fühlt und dass man auch gar nicht weiß, ob der Geschwindigkeit des Internets, wie reagiere ich da jetzt drauf? Nicht jeder ist ja Social-Media-Experte oder Expertin. Und dann beginnen die Leute auch Angst zu haben vor ihrer eigenen Visibilität, aber auch Meinung und Haltung. Und meines Erachtens darf das nicht sein, weil wir leben in einem demokratischen Land und die Meinungsfreiheit ist die, die wir alle hochhalten sollten.
Sind Sie denn auch schon mal in einem Shitstorm gelandet und wie haben Sie darauf reagiert?
Ich bin mal in einem Shitstorm gelandet, weil ich Elon Musk angetwittert habe. Er hatte mal ein Interview gegeben und hatte da Tränen in den Augen, beziehungsweise hat auch geweint. Und eine Journalistin aus den USA hatte dieses Interview analysiert und gesagt, was wäre denn gewesen, wenn eine Unternehmerin, also eine Frau, zu den Tränen nahe gewesen wäre in einem Interview, dann hätte es geheißen, ja, sie sei sehr emotional. Also diese Doppelstandards hat sie analysiert, was ich ganz spannend fand. Und ich habe ihn zitiert und habe ihn dann getaggt. Und das war wohl morgens. Er ist irgendwie aufgestanden, anscheinend mit dem falschen Fuß und hat dann mich angetwittert und meinte irgendwie, ja, er wollte klarstellen, er hätte nicht geweint in diesem Interview. Seine Stimme hätte an einer Stelle gezittert. Das hat das Ganze noch schlimmer gemacht, weil ich hatte die volle Bandbreite der Elon Musk Liebenden, die dann mich gehasst haben und diejenigen, die ihn gehasst haben, haben mich geliebt. Also ich hatte alles von irgendwie Höhen und Tiefen. Was mir geholfen hat, ist, ich habe bis heute auf keinen dieser Tweets reagiert, weil es für mich keine Klarstellung gab. Ich hatte meinen Punkt gemacht. Und ich habe das große Glück, dass ich außerhalb von diesem Internet ja auch noch Dinge zu tun habe. Also mein Leben ist nicht von den sozialen Medien bestimmt. Ich nutze sie als Sprachrohr für meine Themen, aber mein Netzwerk, meine Menschen, die mir lieb sind, mein Vertrauensumfeld, das ist ja nicht im Internet. Und diese Unabhängigkeit und die gesunde digitale Distanz bewahre ich mir total. Und das hilft mir, abends eben gut schlafen zu gehen. Weil eins ist klar, wenn ich Bauchschmerzen bekomme über Social Media, dann muss ich definitiv etwas verändern. Und dann macht das Ganze auch nicht so viel Sinn, ja.
Jochen, wie war denn deine erste Reaktion? Du hast davon mitbekommen dann irgendwie und hast du Behörden eingeschaltet? Wie bist du emotional damit umgegangen?
Also zuerst hatte ich es gar nicht so richtig mitbekommen. Ich wurde dann von anderen darauf aufmerksam gemacht, die dann aber auch wieder verunsichert waren. Und dann liest man sich das durch, fängt an, das zu lesen. Und ich habe es genauso gemacht. Ich habe vielleicht auf einen irgendwie zu Beginn geantwortet, aber auch nur sachlich richtig stellend und dann auch gar nicht mehr dazu Stellung genommen, weil es ja immer nur schlimmer wird. Aber naja, es beschäftigt einen schon, also mich auf jeden Fall. Und als nachher diese Geschichte kippte, das war ja zuerst alles so, dass ich im Fokus war und plötzlich ging das dann los. Endlich sagt mal einer das Richtige. Und dann kam die Geschichte, jetzt müssen wir Lager aufmachen. Da bin ich zur Polizei gegangen und habe das angezeigt, weil ich das einfach für so abartig halte, dass man das auch dann nicht stehen lassen kann. Also das war es für mich. Mir schrieb dann einer, er hätte mich auch angezeigt wegen faschistischer Äußerung. Da sieht man, es ist eben so, wie es ist, nur das macht schon was mit den Menschen. Und das ist genau, wie Frau Onaran sagt, wenn man dann nicht irgendwie ein stabiles Umfeld hat, dann wird es schwierig für einen.
Ist diese Anzeige dann wirklich geschehen? Also deine ja, aber die von der anderen Seite? Oder war das einfach Trommeln?
Ich bin darüber noch von keinem anderen hingewiesen worden bis jetzt. Deswegen gehen wir mal davon aus, dass nicht. Aber wer weiß, was noch kommt.
Und danach ist es aber jetzt wieder abgeebbt. Also es spielt jetzt erstmal keine Rolle mehr. Es war sozusagen so ein Sturm im Wasserglas dann, oder?
Genau, dann kann es ja sein, dass heute sich wieder jemand zu Wort meldet, aber gehen wir mal davon aus, dass das hoffentlich zur Ruhe gekommen ist.
Gibt es dann, gibt es dann irgendwelche Dinge, die man beachten sollte? Sollte man einen Shitstorm bewusst umgehen, um zu sagen, ich möchte Ruhe haben, oder wie gehen Sie damit um? Lassen Sie sich quasi einen Maulkorb verpassen durch das Netz?
Ja, ich glaube, es gibt verschiedene Spielregeln, die man für sich selbst definieren muss. Genauso wie wenn ich, wenn es die Veranstaltung wieder gibt, gehe ich ja auch nicht auf irgendjemanden zu und hau dem eine runter, weil ich der Auffassung bin, dass mein Gegenüber nicht die Meinung vertritt, die ich habe. Aber im Netz verteilen ganz viele Menschen Ohrfeigen, weil sie sich in der Anonymität wägen und denken, das ist ja kein Mensch, der da am Ende des Accounts ist. Und das, was Herr Werner gesagt hat, ist ja nochmal eine Stufe weiter, also wo es wirklich in das persönliche Umfeld auch geht, gerade dann auch, das sehen wir bei verschiedenen Politikerinnen und Politiker, wenn sie dann Morddrohungen per Brief oder meinetwegen sogar auch Fax ins Büro bekommen, das hat dann eine neue Dimension. Und es gibt verschiedene Organisationen, die sich dem annehmen, also ich würde immer schauen, was bieten die sozialen Medien selbst. Blockieren ist eine Möglichkeit, melden über verschiedene Social-Media-Kanäle und selbst wenn da nicht direkt was geschieht, die Menschen, die die Social-Media-Kanäle pflegen, beachten das durchaus. Also da kann man sich durchaus wehren. Und dann gibt es Organisationen wie Hate Aid zum Beispiel, die tatsächlich auch mit einem gemeinsam den Prozess bestreiten, gerade auch wenn man sich das zum Beispiel nicht leisten kann. Und das sind Dinge, die man wirklich angehen muss. Aber viel, viel entscheidender ist neben diesen, ich sag mal, regulatorischen und juristischen Maßnahmen ist, wie gehe ich abends ins Bett? Also ist es wirklich etwas, was mich fertig macht, oder habe ich Menschen in meinem Umfeld, mit denen ich darüber sprechen kann, denen vielleicht das auch passiert ist und die sagen, pass auf, so wie du denkst, ist erstmal in Ordnung und du kannst weiter deine Meinung sagen. Das ist doch das Entscheidende. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann nicht mehr so sein, wie ich bin, dann wird es auch zu einer psychischen Belastung. Das ist das, was ich vorhin sagte. Das ist es dann nicht wert. Also dann vielleicht auch mal für sich sagen, okay, ich leg's Handy weg, ich mache eine Pause, aber Maulkorb, um Gottes Willen, nein, wir brauchen ja gerade Menschen, die jetzt eine Haltung und eine Meinung haben und die für ihre Themen einstehen. Und es sind emotionale Zeiten, es sind neue Zeiten. Da muss man auch erstmal lernen, tatsächlich mit damit umzugehen.
Wir haben gerade im Chat eine Frage: Netzattacken gegen Frauen gehen oft unter die Gürtellinie. Was sagt das über unsere Debattenkultur aus?
Ja, bei Frauen wird es extrem sexualisiert, ehrlicherweise, und sexistisch sofort. Also da geht es sofort auch in Äußerlichkeiten, ja, egal was die Frau dann sagt, wie kompetent sie ist, das ist sofort, was hat sie an, wie sieht sie aus, hat sie einen roten Lippenstift? Und dann wird dann gleich der Kausalzusammenhang aufgemacht mit irgendwie, die kämmt ihre Haare, also kann sie nicht schlau sein. Und wenn sie schlau ist, darf sie irgendwie auch ihre Haare nicht kämmen. Und das ist das, was mich immer wundert. Also es geht sofort auf Äußerlichkeiten oder eben es wird halt Fall sehr sexualisiert. Und das ist das, was unfassbar nervig ist. Aber hier auch nochmal, Hate Aid ist wirklich eine Organisation, die da Tolles macht und wo sich auch gerade viele, zum Beispiel Politikerinnen, aber auch Gründerinnen, Unternehmerinnen, Gestalterinnen, also viele Frauen auch hinwenden, und da sich Unterstützung zu holen, ist ganz wichtig. Also man muss um Rat und um Hilfe fragen und man darf nie denken, man ist alleine. Ja, in diesen Zeiten ist jeder ist mal irgendwo vielleicht in einen kleineren Shitstorm gelandet, vielleicht dann in einen größeren, und da sich Hilfe zu suchen, ist ganz, ganz entscheidend.
Jochen, du hast dir Hilfe gesucht, indem du die Behörden angesprochen hast. Hast du das Gefühl, dass da was passiert, oder wird das einfach zu den Akten genommen?
Also ich persönlich glaube, das war auch mein Eindruck dort, dass auch bei der Polizei eine deutliche Überlastung besteht. Ja, alle sprechen ja immer von Krankenhäusern, und die gibt es noch woanders, die Überlastung. Und deswegen, mir ging es darum, eben auch meine Position vorzubringen. Und alles andere werden wir sehen. Ich habe natürlich genauso blockiert und auch gemeldet. Ich glaube, das ist wirklich, wirklich wichtig.
Frau Lahren, Sie setzen sich ja für Frauen ein, für die Gleichberechtigung. Und man sieht es auch im Hintergrund, yes, she can. Das ist der Wahlspruch von Obama, den Sie abgewandelt haben. Yes, we can. Frauen verändern die Welt, sehe ich zur Hälfte, kannst du lesen. Was hat sich dann jetzt in der Pandemie diesbezüglich getan? Sie sind skeptischer, dass der Fortschritt aufgehalten worden ist, oder können Sie schildern, wo wir gerade stehen?
Naja, die Pandemie hat ja so vieles transparent gemacht. Wir sehen, wo wir im Bereich Digitalisierung, Arbeitswelt, Zusammenarbeiten, Unternehmertum, Innovationsfähigkeit von Deutschland stehen. Und natürlich genauso hat es transparent gemacht, wo wir im Bereich Diversität und auch Inklusion stehen. Und eins ist klar, wenn alles wegfällt, also die Rahmenbedingungen wie Kindergärten, Betreuung, Menschen, die auf Kinder aufpassen können, wegfallen, wurde auf einmal relativ schnell klar, dass wir sehr traditionell in Deutschland sind und dass die Aufgabenteilung immer noch sehr traditionell ist. Jetzt gibt es, glaube ich, so zwei Blickwinkel. Das eine ist, sich privat die Frage zu stellen, Moment mal, wer sitzt da eigentlich neben mir auf der Couch? Und ich hatte ja irgendwann mal gesagt, Augen auf bei der Partnerwahl oder Partnerinwahl. Es ist ganz entscheidend, da wirklich zu schauen, okay, mit wem teile ich eigentlich mein Leben? Und auf der anderen Seite hat es nochmal transparent gemacht, wenn alle Rahmenbedingungen wegfallen, können eigentlich Arbeitgeber auch auf die Lebensmittel Realität von Familien reagieren. Also müssen die Meetings dann immer noch nach 18 Uhr sein? Müssen die ganz früh morgens sein? Sitzen auf den Vorstandsebenen und in den Vorstandsetagen der Geschäftsführung Menschen, die die Lebensrealität von den Mitarbeitenden nachempfinden können, ja? Und wissen, dass es eine Doppelbelastung gibt, gerade für Menschen, die auch Familien haben oder nicht. Und mein Eindruck war, dass da ganz viele Menschen gerade in den höheren Etagen sitzen, die die Lebensrealität nicht nachvollziehen können, weil sie zu Hause eine Rollenaufteilung haben, wo man gesagt hat, gut, die eine Person kümmert sich komplett um die Familie und die andere Person geht arbeiten. Also dieses Thema Dual Career, also beide machen Karrieren, ist ja in Deutschland ehrlicherweise noch nicht so ausgeprägt. Einer muss immer irgendwie zurückstecken. Entweder das ist der Mann oder die Frau. Und das meines Erachtens darf es nicht sein, und das hat es transparent gemacht. Umso wichtiger ist, dass wir jetzt die Lehren daraus ziehen und daran arbeiten, dass wirklich alle Menschen, die Karriere machen wollen, es auch können und die entsprechenden Rahmenbedingungen haben.
Gibt es für Sie ein Vorbild? Gibt es ein Land, wo Sie sagen, da ist man weiter, da hat man die Zeichen der Zeit erkannt?
Also wir schauen ja immer so ein bisschen neidisch auf die nordischen Länder, wobei man da auch sagen muss, ich bin nicht so ein Fan davon, in diese Relation zu gehen, weil die nordischen Länder haben ganz andere kulturelle Begebenheiten, ganz andere Sozialisationen. Wir sind in Deutschland relativ tradiert unterwegs. Das hat auch viel mit unserer Historie zu tun. Wir haben uns schon extrem nach vorne entwickelt, wenn wir mal überlegen, von wo aus wir starten. Wenn man sich die Schweiz anguckt, die ist extrem hinterher. Also die haben das Frauenwahlrecht hat ja gefühlt erst gestern irgendwie gestartet bei denen. Und daher würde ich sagen, ich gucke mir eher an, wie andere Länder umgehen mit diesen tradierten Rollenbildern. Also wenn Sie sich Frankreich oder Belgien anschauen, dann ist es schon so, dass Frauen, die sofort irgendwie nach der Geburt arbeiten gehen oder eine kurze Pause machen, nicht schräg angeguckt werden. Genauso wie die hier in Deutschland, die vielleicht für sich entschließen, zu Hause zu bleiben. Und was ich möchte, ist einfach diese Akzeptanz von allen Rollenbildern und Lebensmodellen. Ich mache Menschen keinen Vorwurf, die sagen, wir haben eine tradierte Rollenaufteilung. Was ich aber für Frauen will, ist, dass sie alle Chancen dieser Welt haben und die Wahlfreiheit. Und das momentan, ehrlicherweise, herrscht noch nicht vor. Man muss sich immer entscheiden.
19 Minuten sind leider vorbei. Wir haben eine engagierte Kämpferin erlebt für die Gleichberechtigung. Vielen Dank, Tijen Onara. Vielen Dank auch dir, lieber Jochen, für die offenen Worte. Und ja, unser Talkgast am Mittwoch ist Professor Hendrik Streeck. Der Virologe von der Uniklinik Bonn ist einer der bekanntesten Experten für die Pandemie in Deutschland. Spannung ist also garantiert. Bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein, wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg.
Und aus Essen.
Das war 19 die DUB-Chefvisite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.